بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und heiligen Barmherzigkeit, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Will Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag zu dem besten unserer Tage überhaupt machen und die letzten unserer Taten zu den besten machen und den glücklichsten Tag, denjenigen Tag machen, den wir Allah subhanahu wa ta'ala antreffen werden. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir machen inshallah ta'ala an der Stelle weiter, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Zumal waren wir bei den sogenannten Pfandverträgen, auf Arabisch heißt Rahen. Und dafür werden wir auch die heutige Sitzung mindestens noch und die nächste auch benötigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns leicht machen und uns das Verständnis davon erleichtern. Wir hatten uns unterhalten zuletzt über ein paar Themen. Unter anderem war das Thema, wer ist für die Unterhaltskosten des Rahen verantwortlich. Wir haben gesagt, es gibt verschiedene Arten von Rahen, solche, die Unterhaltskosten benötigen, wie zum Beispiel ein Tier, eine Kuh oder ein Pferd oder ein Kamel, was auch immer. Das muss gepflegt werden. Aber auch gibt es Rahen, die keinen Unterhalt benötigen, wie zum Beispiel ein Buch, ein wertvolles Buch oder irgendein anderer Gegenstand, der keine Instandkosten benötigt. Und wenn es aber der Fall ist, dass es Kosten benötigt, haben wir gesagt, wir wälzen diese Kosten auf den Pfandeigentümer. Auf den Pfandeigentümer. Und wir haben das begründet mit der Begründung, dass ihm sowohl der Zuwachs als auch der Verlust zusteht. Ihm steht der Zuwachs. Es gibt also Arten von Rahen, die während des Rahenvertrages, also während der Vertragslaufzeit, an Gewinn gewinnen können bzw. verlieren können. Wir stellen uns vor, ein Gegenstand, der, wenn er älter wird, an Verlust, an Gewinn verliert, okay, dann wäre das auf Kosten des Eigentümers des Pfandes. Aber genauso, wenn er an Gewinn gewinnt, an Wert gewinnt, es gibt Gegenstände, die älter sie werden, desto wertvoller werden sie. Da dies zu Lasten des Pfandeigentümers ist, haben wir gesagt, dann ist er auch für die Instandhaltung verantwortlich. Allah weiß am besten Bescheid. Heute wollen wir uns zunächst einmal unterhalten über die Verantwortlichkeit des Aufbewahrers. Wir haben gesagt, wir haben einmal den Rahin. Das ist derjenige, der den Pfand hergibt. Dem hat er also gehört. Dann haben wir den Murtahin. Den Murtahin ist derjenige, bei dem es aufbewahrt wird. Und wir haben den anderen Vertragspartner, mit dem man irgendein Vertrag eingegangen ist und der den Pfand als Bedingung gestellt hat. Ja? Und diese Person kann auch gleichzeitig der Murtahin sein. Es kann sein, dass der andere Vertragspartner der gleichzeitig der Murtahin ist. Das heißt, bei dem der Pfand oder das Pfand aufbewahrt wird. Das ist möglich. Die Frage ist jetzt, derjenige, bei dem es aufbewahrt wird, inwiefern ist er verantwortlich für die für diesen Rahen an sich. Die Frage ist also mit anderen Worten ausgedrückt, ist er Damin, Bürger, oder ist er Amin, einfach nur eine Vertrauensperson? Und der Unterschied, auf den haben wir schon mal hingewiesen, der Unterschied ist, dass der Bürger in jedem Fall bürgt, aber der Amin nur im Falle der Fahrlässigkeit. Ja? Das heißt, wenn er nicht damit ordnungsgemäß umgegangen ist. Und was das bedeutet im Einzelnen, hängt natürlich von dem Rahen ab letztendlich. Ja? Also wenn ich einen wertvollen Gegenstand bekommen habe zum Aufbewahren und es wird allgemein erwartet, dass man ihn zum Beispiel im Schrank irgendwo aufbewahrt. Und ich habe ihn aber nicht im Schrank aufbewahrt, sondern vor meiner Eingangstür, dann habe ich sicherlich gegen die Norm gehandelt. Ja? Aber es gibt andere Wertgegenstände, wenn man sie, stell dir vor, jemand würde den Mus'haf, einen der Mus'haf von Uthman radiallahu anhu, haben und bewahrt ihn einfach zu Hause auf dem Tisch auf. Das wäre auch wiederum zu wenig, ja, dass er die Tür deswegen seines Hauses schließt. Das reicht nicht aus für so einen Schatz, ihn aufzubewahren. Also es kommt immer auf den Rahan an, je nachdem, wie man wie erwartet wird, dass man mit ihm umgeht. Dementsprechend sagen wir, ob er fahrlässig war oder ob er nicht fahrlässig war. Zusammengefasst, wir sagen, der Murtahin ist ein Amin. Ja, ist kein Damen, der Murtahin ist ein Amin. Das ist die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit. Und wir können das so begründen, die andere Partei hat zwei unauthentische Überlieferungen, auf die sie fußen. Und die Stufe des Damen ist logischerweise höher als die Stufe des Amin, weil der Damen ja mehr Verantwortung trägt dafür. Also wenn wir nicht beweisen können, dass er Damen ist, dann kann er höchstens Amin sein. Das wäre eine einfache Begründung hierfür. Tamam. Ja, das bedeutet also, wenn wir jetzt einen Rahan-Vertrag eingegangen sind, dann noch einmal, es kann ja nicht sein, dass zwei Leute nur einen Rahan-Vertrag eingehen. Es muss ja noch einen zweiten Vertrag geben, mit dem er gekoppelt ist. Der Rahan-Vertrag allein macht ja keinen Sinn. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben einen Qard-Vertrag und einen Rahan-Vertrag. Tamam? Wir haben einen Qard-Vertrag und wir haben einen Rahan-Vertrag. Qard-Vertrag haben wir schon über gesprochen, das sind Darlehensverträge. Tamam? Und jetzt geht der Rahan, wird der Rahan zerstört. Der Rahan wird zerstört. Dieser war aber Voraussetzung dafür, dass der Gläubiger überhaupt den Qard-Vertrag eingegangen ist. Tamam? Aber hier müssen wir unterscheiden. Wieso ist er zerstört worden und wer hat ihn zerstört? Wenn es also ohne Verschulden des Aufbewahrenden zerstört worden ist, okay, ohne Verschulden, das heißt nicht, er war Grund dafür, dass es zerstört worden ist, dann bleibt der Qard davon unangetastet. Dann bleibt der Qard-Vertrag davon unangetastet und auch der Murtahin, der Aufbewahrende, wird dafür nicht belangt. Das heißt also, der Qard-Vertrag, den die zwei, der Gläubiger und der Verschuldete, eingegangen sind, das ist ein Vertrag. Und der Pfandvertrag, der Rahenvertrag, ist zwar miteinander verkoppelt in dem Sinne, dass man den Vertrag erst eingegangen ist wegen des Rahen, aber wenn der Rahen zerstört worden ist nicht durch Fahrlässigkeit, dann ist der Qard-Vertrag davon nicht betroffen. Ja, das heißt, der Qard-Vertrag bleibt bestehen. Dieser Rahan, der war jetzt in diesem Fall vollkommen zerstört worden. Was ist, wenn er teilweise zerstört wird? Aber das liegt auch nicht in der Schuld, war auch nicht absichtlich. Ja? Dann können wir sagen, dass einfach derjenige Teil, der noch übrig geblieben worden ist, als Rahan weiter fungiert. Tamam? Also wenn ich einen Rahan hatte, der 1000 Euro wert war, jetzt nach seiner teilweise Zerstörung, ist er nur noch 500 Euro wert, dann ist eben dieser Teil des Rahan immer noch Pfand. Ja? Und genauso wie wir gesagt haben, wenn er an Wert gewinnen würde, ja? Wir haben ja gesagt, bei Wertzunahme, bei Wertverlust, in beiden Fällen bleibt er. Und das ist logischerweise, wenn das verursacht worden ist durch den Rahin. Der Rahin ist der Pfandgeber gewesen, weil er gibt ja etwas und der andere will ja dadurch, der Gläubiger will ja dadurch seine Sicherheit haben. Und wenn das mutmaßlich zerstört wird, dann natürlich hätte das Einfluss auf den Qard-Vertrag und der Gläubiger könnte sagen, ich möchte den Vertrag auflösen. Du hast deinen Pfand zerstört und das war ja meine Sicherheit, die ich gehabt hatte. Okay. طيب, oder anderes Beispiel, jemand hat sein Haus mit seinem Grundstück als Pfand hergegeben. Durch ein Erdbeben wurde das Haus zerstört. So ist das Grundstück ja immer noch da. Dann bleibt eben das Grundstück. Das Erdbeben ist ja nicht menschenverursacht. Insofern gibt es hier keine Schuldzuweisung. Also bleibt das Grundstück als Pfand da, auch wenn das Gebäude darauf nicht mehr vorhanden ist. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage lautet, wann geht das Pfand, wann geht das Pfand, das Rahen, an den Schuldner zurück? Also an den Rahen, der den Pfand hergegeben hat. Naja, grundsätzlich gesehen, sobald der Vertrag, den sie zusammen eingegangen sind, der Qard-Vertrag in diesem Fall, vorbei ist. Das heißt, sobald der Schuldner sein gesamtes das gesamte Kredit, das gesamte Darlehen zurückbezahlt hat, hat er auch wieder das Recht auf den gesamten Rahan. Wenn also jemand nur die Hälfte seines Kredites zurückbezahlt hat, hat er kein Anrecht auf den Rahan, auch nicht auf die Hälfte des Rahan, sondern er hat Anrecht auf den gesamten Rahan, wenn er den gesamten Qard-Vertrag beendet hat, also seine gesamten Schulden zurückbezahlt hat. Anders ist es aber, wenn man mehrere Rahen und mehrere Verträge eingegangen ist. Es kann ja sein, dass er sagt, ich möchte nicht 100.000 Euro leihen und dir dafür ein Auto als Pfand geben, sondern ich gebe dir für jede 1.000 Euro von den 100.000 einen eigenständigen Pfand. Ja, dann hast du ja 100 verschiedene Verträge mit 100 verschiedenen Rahen, dann sind sie unabhängig voneinander, logischerweise. Ja. Uns interessiert, wie die Zuweisung ist. Also dieser Pfand steht für welchen Betrag aus dem Qard-Vertrag? Für den gesamten Betrag? Dann, steht ihm erst der gesamte Rahen zu, wenn die gesamten Schulden begegnet worden sind. Steht er nur für einen Teil, dann steht ihm derjenige Teil zu, sobald derjenige Teil begegnet worden ist. Tamam? Ich denke, das ist einleuchtend. Was ist eine nächste Fragestellung? Also hier sehen wir auch, dass die Ulama, rahimahullah ta'ala, sich alle verschiedenen Möglichkeiten, die passieren könnten, in der Praxis, aufgrund ihrer Erfahrung, aber auch aufgrund ihrer Intelligenz durchgedacht haben. Was ist, wenn man dem Rahen etwas hinzufügen möchte? Gemeint ist, man hat schon einen Vertrag, ein Rahenvertrag, ist schon ein Rahenvertrag eingegangen und im Nachhinein möchte der Rahin dem Rahen etwas hinzufügen. Warum könnte er das machen wollen? Die Antwort lautet zum Beispiel aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn jemand weiß, dass sein Ende nahe ist und er Schulden hat und er Angst hat, diese Schulden nicht begleichen zu können, dann normalerweise stärkt oder wird dann sein Bewusstsein gestärkt in Bezug auf ja, das Leben nach dem Tod. Und wenn er weiß, dass der Gläubiger sein Recht erhalten kann, wenn er diesem Rahen etwas hinzufügt, dann wird er das in der Regel machen, um eben aus dieser Schuld befreit zu werden, noch bevor er. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Hinterbliebenen das für einen machen, ist viel geringer, ja, als das, wenn man die Sache selbst in die Hand nimmt. Es kann auch einen zweiten Grund geben, dass man merkt, dass der eigene Glaubensbruder sich Sorgen macht, ob er sein Recht erhalten wird. Und man möchte so seine Sorgen nehmen. Und ihr wisst ja, wer einem Bruder eine Sorge in diesem Leben nimmt, so nimmt Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge auch einem im Jenseits. Insofern kann er das Herz seines gläubigen Bruders eventuell beruhigen wollen. Oder anderer Fall, das passt auch wieder zum ersten Fall, man befürchtet, dass die eigenen Erben, weil sie nicht rechtschaffen sind und weil sie nicht gut mit solchen Sachen umgehen oder weil sie unter Streit gibt, man befürchtet, dass sie eben die Schulden nicht begleichen werden. Deswegen gibt man lieber jetzt zu Lebzeiten etwas in die Hand eines Murtahin, der damit vertrauenswürdig umgeht, dann hat man vor Allah subhanahu wa ta'ala seine Schuld praktisch befreit. Und so hat es ja auch unser Prophet a.s.w. letztendlich gemacht, denn er ist ja auch, wie ihr wisst, verstorben, während seine Rüstung oder sein Panzerhemd als gepfändet war, also bei einem Juden für Nahrung, die er für seine Familie gekauft hatte. Insofern stirbst du dann, obwohl du eigentlich jemandem was schuldest, aber du gehst schuldenfrei davon, weil er hat ja die Möglichkeit, sein Recht dadurch zu holen. Ja. Darf man, auch eine Fragestellung, darf man, wenn man einen Gegenstand als Rahen hergegeben hat, diesen Gegenstand für einen weiteren Vertrag ebenfalls als Rahen benutzen? Grundsätzlich gesehen natürlich nein. Ja, weil es würde dazu führen, dass man denselben Rahen mehreren Leuten im Falle eines Falles verspricht und die Wahrscheinlichkeit wird dann immer größer, dass einer dann nicht zu seinem Recht kommt. Und der Sinn des Rahen ist ja logischerweise, dass er irgendwie dem Wert in etwa entspricht. In etwa entspricht, muss er nicht, aber das ist wohl meistens der Sinn. Oder zumindest dem Rahen so sehr wehtut, wenn er es verlieren würde, dass es ihn dazu bringt, seine Schulden zu begleichen. Und deswegen, wenn er das jetzt mehreren Leuten verspricht, da kriegt ja der Erste das nicht mit, wenn er das einem Zweiten verspricht, einem Dritten verspricht und so weiter. Und das ist natürlich, führt zu, yani dazu, dass die Rechte verloren gehen. Deswegen ist so etwas grundsätzlich nicht erlaubt. Grundsätzlich erlaubt, warum? Weil wenn sie sich darüber einig sind und wenn der erste Vertragspartner sagt, ja, ich habe damit kein Problem, dass du diesen Rachen auch noch ein zweites Mal sozusagen jemandem in Aussicht stellst und der andere weiß auch darüber Bescheid, dann ist es kein Problem. Ja? Weil letztendlich der Sinn vom Rachen ist ja, dass der Vertrag, um den es eigentlich geht, zustande kommt. Tamam? Und er dürfte ja auch zustande kommen ohne den Rachenvertrag. Deswegen, wenn er vorhanden ist und er wird mehreren sozusagen versprochen im Falle eines Falles, dann ist das in Ordnung, wenn alle sich darüber einig sind. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Sollte ein Rahen mehreren Gläubigern zur Verfügung gestellt werden im Falle eines Falles, wir gehen jetzt einfach meistens von Qard-Verträgen aus, weil die, was da wohl öfter der Fall ist, also gehen wir davon aus, dass jemand einen Rahen, wie zum Beispiel ein Grundstück, mehreren Gläubigern, mit ihnen ein Rahenvertrag eingegangen ist, aufgrund von Geld, das er sich von ihnen geliehen hat, dann steht jedem Gläubiger, wenn nicht anders vereinbart, derjenige Anteil zu, den er auch verliehen hat. Okay? Das heißt, man setzt in Verhältnis, wenn er zwei Qard-Verträge eingegangen ist, der Schuldner, den einen 100.000 Euro und den anderen 200.000 Euro, dann ist das Verhältnis 1:2. Und dementsprechend auch sind die Anteile an dem Rahen, wenn, wie gesagt, nichts anderes vereinbart worden ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und das bedeutet aber auch, sobald yani, der Schuldner demjenigen, dem die 200.000 gehören, zurückbezahlt hat, dann steht auch dem anderen nur noch ein Drittel des Grundstückes zu und nicht mehr. Was geschieht mit dem Rachen nach Ablauf der Frist, nach Ablauf der vereinbarten Frist? Grundsätzlich gesehen ist er ja dazu aufgefordert, der Schuldner ist aufgefordert, seine Schulden zu begleichen. Das hat er aber jetzt nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt ist die Frage, was geschieht mit dem Rahen in diesem Moment? Erstens einmal fordern wir den Schuldner auf, seine Schulden zu begleichen. Weigert er sich, und das ist ja das einzige Interessante, weigert er sich, dann kommt es darauf an, hat er beim Rahenvertrag seinem Vertragspartner gesagt, im Falle eines Falles darfst du den Rahen verkaufen und dann von deinem Recht Gebrauch machen, dann darf er das machen. Sollte er das aber nicht gemacht haben, dann ist das ein Fall für den Richter. Das heißt, er erhebt die Anklage und verlangt vom Richter, dass er ihn dazu praktisch zwingt, den Drachen zu verkaufen, damit eben der Gläubiger an sein Recht kommt. Das heißt, der Gläubiger, weil noch einmal, der Gläubiger, es kann sein, dass er der Murtahin ist, muss aber nicht sein, dass er Murtahin ist. Wenn er nicht der Murtahin ist, hat er sowieso keinen Zugriff auf den Drachen. Tamam? Und der Murtahin ist Amin. Er kann ja nicht einfach machen mit der Sache, wie er gerade möchte. Weil es kann ja sein, dass du einen Drachen bei dir aufbewahrst, aber du kennst dich überhaupt nicht aus, wie man diesen Drachen verkauft und was ein angemessener Preis ist, weil du willst ja niemandem Unrecht tun. Es könnte aber auch sein, dass der Gläubiger selbst den Drachen aufbewahrt bei sich. Und die Frage ist eben, darf er automatisch, wenn er sein Recht nicht bekommen hat, gehen und den Drachen verkaufen? Die Antwort lautet nein. Er muss seinen Fall dem Richter vortragen und dieser muss erstmal schauen, ob derjenige, bei dem der Drachen ist, überhaupt die Möglichkeit hat, diesen Drachen für einen angemessenen Preis zu verkaufen. Denn es kann nämlich sein, dass er nicht dazu imstande ist, aber eine andere Person dazu imstande wäre. Ja? Also uninteressant ist für uns, wenn jetzt die Preise gerade im Minus sind oder die Preise gerade besonders teuer sind. Das ist Qadar von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das haben wir gesagt, der Wertgewinn und der Wertverlust, der gehört sowieso dem Eigentümer des Rahmen. Tamam. Wenn verkauft wird, begleicht er seine Schulden. Wenn es übrig bleibt, bekommt der Rahin den Anteil zurück. Aber trotzdem, wenn ich dir einen Auftrag gebe, eine Ware zu verkaufen, und du hast mit solchen Waren nie etwas zu tun, dann weißt du nicht, was dieser Warenwert wirklich ist. Und deswegen übergibt man das jemandem, der sich damit eben auskennt. Deswegen ist hier, gehen wir auf Nummer sicher und sagen, der Murtahin hat nicht das Recht, einfach die Ware zu verkaufen. Es sei denn, er hat am Anfang schon die Erlaubnis vom Rahin bekommen, aber das wäre eine andere Angelegenheit. Tayyib. Sollte der Rahin nicht damit einverstanden sein, dass sein Rahin verkauft wird, ja? Es kann ja sein, dass es bei ihm ist und er weigert sich, dann sagen wir, das ist nicht sein Recht. Grundsätzlich gesehen darf man einen Gegenstand nur verkaufen, wenn Käufer und Verkäufer mit diesem Vertrag einverstanden sind. Ar-Rida, die Zufriedenheit beider Vertragspartner, haben wir gelernt, ist Voraussetzung für die Gültigkeit eines Bay'vertrages, eines Kaufvertrages. Okay? Aber manchmal wird diese Zufriedenheit ausgesetzt, das heißt diese Bedingung ausgesetzt, aufgrund eines höheren Gutes, aufgrund einer wichtigeren Sache. Ja? In diesem Fall, wenn er nicht damit einverstanden ist, so ist er zu Unrecht nicht damit einverstanden. Und wenn jemand zu Unrecht nicht damit einverstanden ist, dann gilt der Kaufvertrag auch dann, wenn praktisch zwangsenteignet wird. Mehr oder weniger, weil er bekommt ja den Ersatz, falls was übrig bleibt. Und wenn nicht, werden ja dadurch seine Schulden beglichen. Es ist ja nicht so, dass er nichts davon bekäme. Und richtigerweise, auch wenn manche Gelehrte das gesagt haben, rahimahullah ta'ala, darf man den Rahin nicht zu einer Gefängnisstrafe verdonnern, wenn er sich weigert, sondern das Maximum darf man gegen sein Einverständnis diesen Rahin verkaufen und damit hat es sich dann auch. Tayyib. Nächste Frage ist vielleicht, wo wird eigentlich in der Regel das Rahin aufbewahrt? Normalerweise einigen sich Gläubiger und Schuldner darauf, wo der Rahen aufbewahrt wird. Und das sind ja drei Möglichkeiten. Entweder ist es der Rahen, der Eigentümer des Pfandes, oder es ist der andere Vertragspartner, in diesem Fall derjenige, der Gläubiger. Ja. Oder eine dritte Person, den beide vertrauen, also eine Adelperson, eine redliche Person. Und die Frage ist, hat, und jetzt entscheidender Punkt ist, beide haben sich ja auf ihn geeinigt. Deswegen ist die Frage, hat einer von beiden dann das Recht zu sagen, ich möchte nicht mehr den Rahn bei ihm aufbewahren, sondern ich möchte jetzt eine andere Person dafür bestimmen. Die Mehrheit der Gelehrten, rahimahullah, sagt, dass das erlaubt ist. Okay? Weil beide haben sich ja geeinigt und es geht ja darum, eine Person zu wählen, der man vertraut. Okay? Das heißt, wenn einer von beiden sagt, ich möchte nicht mehr, dass der Rahn bei dieser Person aufbewahrt wird, dann kann er eine andere Person wählen und wenn sie sich dann darüber einig sind, ist das kein Problem. Ja? Dann ist das kein Problem. Und man wird natürlich immer einen Treuhänder finden, das ist nicht das Problem. Treuhänder gibt es immer, aber es muss nicht bei, also der andere Vertragspartner, der Gläubiger, hat nicht recht zu sagen, nein, wir haben uns geeinigt auf den und entweder bleibt er bei ihm oder ich löse den Vertrag, was ist den Kartvertrag auf. Das geht nicht, sondern er hat das Recht, also der Rahin hat das Recht zu sagen, ich möchte eine andere Person dafür bestimmen. Es geht ja nur darum, dass es eine vertrauenswürdige Person ist. Das ist das, was den Gläubiger zu interessieren hat. Was ist, wenn der, wie heißt es, das haben wir schon gesagt, die Erlaubnis, wir haben vorhin gesagt, wenn der Rahn jetzt verkauft werden soll, um die Schulden zu begleichen, dann haben wir automatisch ein paar Fragen, die sich stellen. Ja? Also eine Frage ist zum Beispiel, in welcher Währung muss es verkauft werden? An welchem Ort muss das verkauft werden? Und die Antwort lautet, es gilt die Währung an dem Ort, an dem sich der Rahn befindet. Und es gilt auch der Ort, an dem sich der Rahn befindet, was den Verkauf angeht. Das heißt also, keiner von beiden kann sagen, möchte gerne, dass den Rahn zwar verkaufen, um meine Schulden zu begleichen, in diesem Fall der Rahn, aber nur unter der Bedingung, dass er es auch in der Währung so und so mit dem Zahlungsmittel Gold oder Silber oder Euro oder Dollar heutzutage verkauft wird, sondern das Zahlungsmittel, das gängige Zahlungsmittel, was in der Gegend ist, in der sich der Rahn befindet, das gilt. Er kann auch nicht sagen, ich möchte nicht an dem Ort verkaufen, weil an diesem Ort hier ist es mir zu billig. Ja, das heißt, der Rahn hat zum Beispiel einen Wert von 50.000 Euro, woanders könnte er aber 60 bekommen. Die Schulden sind nur 30. Den Gläubiger wird nicht interessieren, wo es verkauft. Wenn seine 30 haben, mehr will er nicht. Tamam. Das heißt also, natürlich geht es hier, liebe Geschwister, um unnötige Verzögerung. Tamam. Wenn die Leute sich einigen auf etwas, ist kein Problem. Also wenn der Gläubiger sagt, nein, du kannst ruhig mit dem gehen nach was weiß ich wohin und verkaufe es, ich gebe dir die Zeit, das ist nicht das Problem. Wir reden hier von, wir möchten erstmal die Rechte zuweisen und danach, wenn jemand weiß, was sein Recht ist, dann kann er immer noch hinterher auf sein Recht verzichten, wenn er das möchte. Aber gerade in der damaligen Zeit, wenn man sagt, ich möchte das Auto nicht hier verkaufen, sondern in einem anderen Land verkaufen, also Auto ist ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht ein wertvolles Buch, dann ist das natürlich mit sehr viel Zeit verbunden. Heutzutage ist die Frage, ob das vielleicht noch relevant ist, aber kann immer noch relevant sein, weil keiner wird ein Auto kaufen, ohne es sich normalerweise vorher gesehen haben zu wollen. Ne? Aber uns geht es darum, das Prinzip zu verstehen, warum wir sagen, grundsätzlich geht, immer sagen grundsätzlich, das heißt, das ist die Ausgangslage. Es kann auch was anderes passieren, aber das ist die Ausgangslage. Es geht um den Ort, an dem sich der Rahn befindet und es geht um das Zahlungsmittel, das an diesem Ort die Norm ist. Weil es kann sein, dass er sagt, Wallah, ich will nicht, dass du in Euro verkaufst, weil ich brauche Dollar. Und wenn du es mir in Euro verkaufst, dann muss ich erst nur Geld wechseln, dann verliere ich dabei Geld. Das ist nicht sein Recht. Ja, sein Recht ist das, was grundsätzlich der Fall ist. Sollten Sie sich auf was anderes geeinigt haben, ist was anderes. Wir gehen immer von einer bestimmten Auslage, von einer bestimmten Ausgangssituation aus. Wird dann der Rahn verkauft, ergeben sich ganz logisch drei Fälle. Entweder der Rahn hat den gleichen Wert wie die Schulden, dann bekommt der Rahn nichts. Oder der Rahn hat mehr wert als die Schulden, dann kriegt der Rahen den Rest. Oder der Rahen hat weniger wert als die Schulden, dann kriegt der, was ist, dann kriegt der Gläubiger den einen Teil, den er eben aus dem Verkauf des Rahen erhält, und den Rest bleiben dann Schulden. Ja, die Schulden werden nicht irgendwie aufgelöst oder so, die bleiben halt den Rest Schulden. Wenn der hat nur 50.000 Wert hatte und es sind aber 60.000 Euro Schulden, dann bleiben eben noch 10.000 Euro Schulden. Wallahu tabarak ta'ala. A'lam. Tamam. Reden wir über Bedingungen des bei Rahenverträgen. Ihr könnt euch erinnern, dass wir auch bei Bi'-Verträgen über Bedingungen gesprochen haben, und eine ähnliche Einteilung machen wir jetzt auch in diesem Fall, was die Bedingungen angeht. Denn die Bedingungen, logischerweise, entweder sie sind Bedingungen, die im Sinne des Rahenvertrages sind. Bedingungen, die im Sinne des Rahenvertrages sind. Oder es sind Bedingungen, die dem Sinn des Rahenvertrages widersprechen. Tamam. Das sind zwei logische Gegensätze. Und die dritte Möglichkeit ist, wir machen andere Bedingungen, die zur Unklarheit führen. Die zur Unklarheit führen. Und logischerweise, wenn wir uns bevor wir jetzt uns ein paar Beispiele anschauen, also Nummer eins, wir sagen eine Vertragsbedingung, die im Sinne des Rahenvertrages ist. Ich denke, da würde ich ja sagen, Alhamdulillah, dann ist die Bedingung ist gültig. Ja, die Bedingung ist gültig. Zweiter Fall, wir machen eine Bedingung, die Rahenverträgen widerspricht. Dann ist natürlich die Bedingung ungültig, aber die Frage ist dann eben, ob der Vertrag gültig ist oder nicht. Und die dritte Kategorie ist, dass wir Bedingungen haben, die zu Unklarheit führen. Dann ist, denke ich, kann man sich auch vorstellen, dass die Bedingung ungültig ist. Aber im Gegensatz zum zweiten Fall wird dann der Vertrag ungültig. Im zweiten Fall wird der Vertrag, bleibt er gültig. Im dritten Fall wird der Vertrag ungültig, weil eben der ganze Vertrag ungültig geworden ist. Ja? Und diese, wie heißt das, das ergibt sich wirklich aus der Praxis, aus der Realität. Bedingungen, die mit dem Sinn von Rahenverträgen übereinstimmen, ist wie zum Beispiel, ich gehe mit dir einen Rahenvertrag ein, aber meine Bedingung ist, dass der Rahen nur von einer bestimmten Person bewahrt wird, auch bewahrt wird. Ja? Ich vertraue keinem anderen, ich möchte nur, dass die Person XY auf diesen Rahen aufpasst. Tamam? Das ist mein Recht, sollte gegen dieses Recht verstoßen werden, dann ist das ein Grund, den Vertrag aufzulösen. Das kann nur im Sinne des Rahen sein, weil der Murtahin, also der Gläubiger meine ich jetzt, der Gläubiger, der kann ja sowieso immer den Vertrag auflösen. Also ich bin derjenige, der mein Recht sichern will, kann ich ja machen, was dann kann ich auch verzichten. Aber der Rahin, für ihn könnte das von Interesse sein. Eine zweite Bedingung, die haben wir schon erwähnt, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ich gebe dir diesen, ich akzeptiere diesen Rahin von dir, ich leihe dir Geld unter der Bedingung, dass du mir einen Pfand gibst, aber ich möchte als Bedingung für den Pfandvertrag, dass ich ihn auch verkaufen darf, sobald du bis zum so und so vielten nicht bezahlt hast. Sofort möchte ich das Recht haben, zum Markt so und so zu gehen, für den Preis, den ich dort finde, zwischen so und so viel, irgendwas, Durchschnittspreis des heutigen Tages, der letzten Woche, verkaufen dürfen. Tamam? Dann kann er das machen ohne richterlichen Befehl. Ja, die zweite Art von Bedingungen sind Bedingungen, die dem Rahenvertrag widersprechen. Solche Verträge sind gegen den Sinn des Rahenvertrages. Okay? Man könnte zum Beispiel sagen, erfinden irgendwas, akzeptiere diesen Rahenvertrag, also als Pfandgeber, ja, unter der Bedingung, dass aber, wenn ich meine Schulden nicht beglichen habe, mit diesem Rahen gar nichts machen darfst. Ich möchte dann einfach wieder zurückhaben. Das wäre also sinnlos, richtig? Und sicherlich gibt es noch andere, vielleicht bessere Beispiele, als diese. طيب, wie heißt es? Dann haben wir gesagt, Bedingungen, die zur Unklarheit des Vertrages führen. Das wären ebenfalls Bedingungen, die den gesamten Vertrag Fasid machen würden. Wie heißt es? Fällt mir jetzt, es ist da kein sinnvolles Beispiel wirklich ein, aber irgendein Beispiel, was dazu führt, dass jetzt nicht klar ist, was nachher mit dem Rahen geschehen darf. Ja. Macht zum Beispiel abhängig von dem Willen einer Person, deren Willen man nicht wissen kann. Ja. Also du darfst den Rahen dann benutzen, du darfst den Rahen dann verkaufen, wenn die Person so und so damit einverstanden ist. Und die Person so und so ist eine Person, deren Willen wirst du nicht herausfinden können, weil der andere gar nicht weiß, wer das ist. Ja, das wäre jetzt aus dem Stegreif ein Beispiel, ob das sinnvoll ist oder nicht. Entscheidend ist, dass es zur Unklarheit des Gesamtvertrages führt. Machen wir an dieser Stelle Stopp, was diese Sachen angeht. Zum Ende eines jeden Kapitels macht es Sinn, über die verschiedenen Meinungsverschiedenheiten zu sprechen. Das heißt, wenn Rahen und der Murtahin oder allgemein die zwei Vertragspartner sich über irgendeine Sache uneinig geworden sind. Ja? Stellt euch mal vor, sind sie sich uneinig geworden über den Rahen selbst. Ja? Die haben gesagt, der eine hat gesagt, das wäre dieses Auto, ist der Rahen, der andere hat gesagt, nee, ich meinte nicht dieses Auto, ich wollte das andere Auto. Okay? Du hast mich falsch verstanden. Oder sie haben waren sich uneinig über die Höhe des Qard-Vertrages, was für Einfluss hat das dann auf den Rahen-Vertrag. Yani, das sind alles Fragen, die automatisch kommen können am Ende nach Abschluss eines solchen Vertrages. Weil nicht jeder, wenn er einen Vertrag eingeht, nimmt sich so einen Standardvertrag, wo eigentlich alles schon drin steht und ändert dann das ab, was er abgeändert haben möchte. Und viele Leute nehmen die Sache ein bisschen auf die leichte Schulter und dadurch passieren leicht viele Fehler. Deswegen solche Verträge, allgemein Verträge, sollte man möglichst immer nur machen bei Leuten, die, ich rede jetzt natürlich besonders von Verträgen, die nicht standardmäßig sind. Ja. Natürlich, jedes Mal, wenn du in den Laden zum Bäcker gehst und Geld bezahlst und Brötchen nimmst, auch ein Kaufvertrag eingegangen ist. Aber keiner wird auf die Idee kommen, deswegen einen schriftlichen Vertrag aufzusetzen. Obwohl du ja auch einen Kassenbon bekommst. Ne? Aber bei Darlehensverträgen oder bei Pfandverträgen und solche Sachen, das sind Sachen, die nicht geläufig sind, da macht es doch Sinn, dass man sich wendet an die Leute, die sich diesbezüglich auskennen. Inshallah ta'ala, auch beim nächsten Mal die letzten Punkte zu diesem Kapitel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich in euch segnen und unser nützliches Wissen erweitern und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Wir sehen die Vollkommenheit der göttlichen Gesetzgebung, die nichts ausgelassen hat. So etwas werdet ihr in diesem Detail in keiner Religion wiederfinden. Das ist ein Beweis für die göttliche Gesetzgebung. Oder dass diese Gesetzgebung göttlich ist und dass sie tatsächlich auch wirklich alle Lebenssituationen berücksichtigt. Egal, ob es um die Beziehung zwischen dir und Allah geht, subhanahu wa ta'ala, oder ob es um die Beziehung zwischen dir und den anderen Geschöpfen geht. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.